Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Coaching von Führungsteams und zwar genauer gesagt über die besonderen Eigenschaften von und die Dynamiken in Führungsteams. Und zwar als erster Teil unserer kleinen Reihe zu diesem Thema. Ein zweiter Podcast wird sich dann mit den spezifischen Anforderungen an die Rolle von Coaches im Umgang mit solchen Führungsteams befassen. Die folgenden Fragen werden wir heute beantworten. Was sind denn die besonderen Eigenschaften von Führungsteams? Welche Dynamiken können sich daraus in Führungsteams entwickeln? Und mit welchen Spannungsfeldern sollte ich als Coach demnach gut umgehen können? Mein Name ist Fabiola Krieg, ich bin Psychologin, Betriebswirtin und Seniorberaterin bei M19, unserer Manufaktur für Organisationsberatung, und spreche heute mit meinem lieben Kollegen Matthias Lohmer. Hallo Matthias, bevor wir starten, stell dich doch unseren Zuhörern auch noch mal kurz vor.
Hallo Fabiola, ich freue mich sehr, heute mit dir im Gespräch zu sein. Ich bin Matthias Lohmer, ich bin Psychologe, Psychoanalytiker, Organisationsberater und Coach, Mitbegründer von M19 und arbeite viel mit Führungsteams und freue mich deswegen besonders, dass wir dieses Thema heute gewählt haben.
Super. Ich freue mich ebenfalls, mit dir über dieses Thema heute zu sprechen und bin schon gespannt. Als erstes starten wir wie immer mit unserer Einstiegsfrage und zwar, Matthias, warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
Auch in Führungsteams gibt es viele Dynamiken, die im Verborgenen wirken und nicht sofort sichtbar sind. Wer sie kennt, kann als Führungskraft selber besser agieren, aber auch als Coach klügere Interventionen setzen. Und dadurch kann man als Coach die Entwicklung von Führungsteams gezielt fördern und als Führungskraft die Kraft von Führungsteams besser nutzen.
Das klingt spannend. Dann lass uns doch gleich starten. Vorab ist es zunächst wichtig, einmal zu verstehen, dass Führungsteams auch sehr vielfältig sein können. Zum Beispiel reichen sie ja von einem zweiköpfigen Führungsteam in einer sozialen Einrichtung bis hin zu großen Vorstandsgremien in internationalen Konzernen.
Genau. Unabhängig von ihrer Größe oder Branche verbindet sich gleichzeitig die Anforderung, als funktionierendes Team zu agieren und dabei interne Hierarchien und Machtgefälle zu integrieren. Und darüber, welche Eigenschaften Dynamiken hier eine Rolle spielen, möchten wir nun gerne sprechen. Fabiola, ihr habt ja schon mal einen Podcast gemacht zu dem Thema Team und Gruppe als der Unterschied. Aber was davon ist wichtig, wenn man über Führungsteams spricht?
Also grundsätzlich finde ich es wichtig, diese Frage zu stellen, weil auch wenn man häufig von Führungsteams spricht, muss es sich nicht unbedingt um ein Team handeln. Es kann auch eine Gruppe sein. Häufig sind Führungsteams so strukturiert, dass es den Vorstand im Zentrum gibt und dann viele Ressortverantwortliche und dass sie eher so im Radnabenmodell zueinander positioniert sind. Das heißt, Kommunikation, Absprachen, Entscheidungen passieren eher bilateral.
Zwischen dem Vorstandsvorsitzenden und seinen Vorstandskollegen.
Genau.
Und die anderen sitzen dann, da habe ich oft erlebt, die anderen sitzen dabei, hören zu und versuchen nicht zu stören. Im Sinne, ein Rabe hackt dem anderen kein Auge aus. Daran zeigt sich schon, geh nicht in mein Territorium. Und der Vorstandsvorsitzende ist sehr stark. Er ist ja auch oft der Vorgesetzte von seinen Kollegen, auch was Besonderes in diesen Teams. Und das ist dann die Radnabe, genau.
Genau, und dadurch ist natürlich immer sozusagen eine bilaterale Beziehung im Fokus, die anderen bleiben passiv. Und das ist das Wichtige, es gibt keine so eine natürliche Tendenz zur Kooperation. Wenn ich also jetzt als Coach mit so einem Führungsteam arbeite, ist gut zu wissen, handelt es sich wirklich um ein Team, die eine geteilte Verantwortung haben, gemeinsame Ziele haben und quasi voneinander abhängig sind in der Zielerreichung. Das sind ja die Merkmale für ein echtes Team. Weil dann kann ich davon ausgehen, es gibt eine natürliche Tendenz zur Kooperation oder ob es sich eher um eine Gruppe handelt, die eigentlich nicht so aufeinander angewiesen sind.
Ich finde wichtig, du hast gerade das Wort Kooperation gesagt. Und für Führungsteams gilt noch stärker als für andere Teams, dass sie zwischen Kooperation und Konkurrenz pendeln. Und beides muss Platz finden. Also Führungsteams, die keinen Raum für Konkurrenz lassen, da geht die Konkurrenz in den Untergrund. Denn natürlich geht es darum, in Führungsteams sich zu positionieren und ein gutes Gesicht abzugeben. Darauf kommen wir später nochmal. Aber natürlich muss man auch zusammenarbeiten im Sinne der Aufgabe. Und das muss wirklich gemanagt werden in einem solchen Führungsteam, in einer Gruppe.
Und das ist ja auch genau eins der ganz wichtigen Spannungsfelder, wenn es darum geht, auf Führungsteams zu blicken. Sie müssen beides integrieren. Ja. Jetzt gibt es ja noch ein weiteres spannendes Merkmal, Matthias, und zwar so diese Repräsentationsfunktion, die jedes Führungsteammitglied ja mitbringt, gerade wenn wir von größeren Führungsteams sprechen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil in der allgemeinen Diskussion auch gern unter Coaches sieht es ja so aus, als ob da eine Reihe von High Potentials oder Achievern und Leuten mit viel Ehrgeiz jetzt in einer Führungsrolle sind und möglichst für sich gut sorgen wollen, dass sie den nächsten Karriereschritt machen, Ellbogen einsetzen und ähnliches. Also viele Klischees existieren darüber. Und dann sieht es immer so aus, als ob jemand für sich spielen würde, für seine Interessen. Das ist zum Teil ja richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass jedes Vorstandsmitglied oder jeder Vorstand oder jeder Geschäftsführer oder was auch immer, wie sie genannt werden, ja immer für einen Bereich steht. Der eine für Personaltechnik, der andere für Einkauf, der andere für Produktion oder was auch immer. Also wir haben die verschiedenen Bereiche und die vielen Unterabteilungen darunter, die großen Führungsspannen, die ich repräsentiere. Und damit bin ich ja nicht nur ein Player, der mein eigenes persönliches Interesse hat, sondern ich muss immer auch vertreten, was die Erwartungen und die Notwendigkeit meines Bereichs sind. Oder gibt es eingebaute Probleme zwischen dem Finanzbereich und dem Entwicklungsbereich, nicht? Typischerweise. Und die Logiken, der Denklogiken sind anders. Diese Konflikte müssen in Führungsteams ausgetragen werden, sonst passiert eine Verschiebung von Konflikten und sie werden dann zwischen den Bereichen, Abteilungen auf der zweiten und dritten Ebene ausgetragen. Wenn es nicht gelingt, die Arena des Vorstandsgremiums oder des Geschäftsführungsgremiums dafür zu nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die haben die Aufgabe, diese systemischen Konflikte auszutragen und nicht zu verschieben und zu delegieren nach unten.
Das heißt eigentlich ja, dass auch die gute Zusammenarbeit in solchen Führungsteams stark davon abhängt, wie sehr diese Konflikte da sein dürfen, wie man sie besprechbar macht und wie man letztlich daraus zu einem produktiven Umgang damit kommt.
Und damit sind wir an dem Punkt, dass systemische Konflikte eine Bühne brauchen, auf der sie stattfinden können und auf der sie stellvertretend für die Gesamtorganisation auch ausgetragen werden, mit den unterschiedlichen Logik der Bereiche, die Führungskräfte repräsentieren, dann ist ja überhaupt, glaube ich, die spannende Frage, was ist eigentlich offiziell und was ist eigentlich inoffiziellen Teams? Also was findet im Verborgenen statt, vielleicht aus guten Gründen auch? Was fällt dir dazu ein?
Also ich finde es eine ganz wichtige Frage, die du stellst, weil es geht ja immer um Konkurrenz und Kooperation und es gibt eine offizielle Bühne, so wie du sagst, wo natürlich Vorstandsmeetings, Teamklausuren, andere Arten und Formate der offiziellen Zusammenarbeit da sind. Und es gibt aber auch eine informelle Bühne, wo Zwischenabsprachen gemacht werden, wo man sich kurz austauschen kann, bevor man in ein offizielles Entscheidungsgremium geht. Und beide Modi sind wichtig, damit Führungsteams diese inhärenten Konflikte und diese Konkurrenz, die ja funktional ist, auch gut austragen können. Das heißt, nicht alles ist offiziell, nicht alles ist sichtbar. Manchmal nicht für mich als Teil dieses Führungsteams, manchmal auch nicht für den Coach, der das Führungsteam begleitet.
Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Fabiola, weil wir überfordern, glaube ich, Führungsteammitglieder, wenn wir von ihnen erwarten, dass alles offiziell und transparent gemacht wird oder in der Teamklausur alles auf den Tisch kommt, sondern ein Teil dessen, was jemand verfolgt, wird verdeckt bleiben. Und es darf nur nicht ins Dysfunktionale übergehen. Und das ist ja eine spannende Frage. Also wie viel Machtpolitik ist durch ein Team oder ein System abpufferbar und wann wird es dysfunktional? Was sind deine Gedanken dazu?
Das heißt, es geht vor allem auch darum zu verstehen, was kann man einem Führungsteam und den einzelnen Mitgliedern zumuten. Und deshalb muss ich als Coach auch ein gutes Gespür dafür entwickeln, was zu welchem Zeitpunkt möglich ist, wenn ich mit Führungsteams arbeite. Wenn man beispielsweise an Feedback denkt, wäre es wichtig zu verstehen, welche Wahrheiten darf man denn überhaupt zu einem gewissen Zeitpunkt an die Oberfläche holen und in der Gruppe besprechbar machen? Oder was wäre eine Überdosierung, was das System an der Stelle nicht aushalten kann, mit der Konsequenz, dass es entweder ohne Wirkung bleibt, man als Coach eventuell rausfällt oder das System in einer anderen Art und Weise negativ beeinflusst.
Ich habe da ein schönes Beispiel dazu. In einem internationalen Konzern haben wir ein Kollege und ich einmal eine Feedbackrunde mit den Vorstandsmitgliedern gemacht zu deren Auftritt in einer Videoansprache zur Belegschaft. Und dabei haben wir ihn zurückgespiegelt, dass uns aufgefallen wäre, dass eine deutliche Konkurrenz zwischen ihnen wahrgenommen worden wäre und dass sie wenig aufeinander eingegangen wären in dieser Videobotschaft. Und als wir das ankündigten, dass wir über dieses Thema sprechen würden, entstand eine enorme Unruhe im Führungsteam. Und sie haben für dieses Live-Rückmeldung von uns sogar den Kommunikationsexperten des Konzerns hinzugeholt. Und als wir das dann dargelegt haben, haben sie gesagt, aber ich werde es nie vergessen, Konkurrenz ist doch die DNA unserer Firma. Und dann hat mein Kollege noch gesagt, naja, zum Vorstandsvorsitzenden, an der Stelle hatten sie ein Lächeln wie ein Haifisch. Und dann waren wir raus.
Das heißt, ihr habt das System zu stark irritiert.
Ja, wir haben das System zu stark irritiert und wir dachten, das sei ein sehr freundliches Feedback. Und wir haben nicht verstanden, dass wir gegen eine kulturelle Norm verstoßen haben und ein Tabu. Nämlich, es ist erwartet, hier Konkurrenz zu haben. Und man muss sich beweisen, dass man beißen kann. Und zu jemandem dann zu sagen, sie sind wie ein Haifisch, hat etwas Implizites zu sehr explizit gemacht. Und an der Stelle sind wir rausgeflogen. Es war, ich werde nie vergessen, der Vorstandsvorsitzende, ich glaube, es reicht jetzt. Vielen Dank. Und damit war es vorbei. Fabiola, dieser Punkt aus meinem Beispiel gerade, dass man als Coach, ohne das richtig zu merken, eine geschätzte Fassade in Frage stellt und damit den Eindruck, den Führungsteam meint, erwecken zu müssen, stört, ist ja so ein Teil des Themas Impression Management. Was fällt dir dazu ein?
Also Impression Management ist eine ganz wichtige Funktion von solchen Führungsteams. Es geht ja eigentlich um strategische Selbstdarstellung. Und die hat ja einen wichtigen Zweck, denn natürlich erwartet die Organisation von ihren obersten Führungskräften Kontrolle, Kompetenz, Stärke, gerade angesichts von Krisen oder schwierigen Situationen, in denen sich ja aktuell auch viele Organisationen befinden. Und es geht eben darum, dieses funktionale Impression Management nicht zu beschädigen oder nicht zu untergraben zu versuchen, weil man denkt, das ist dysfunktional, sondern es geht wiederum mehr darum, Raum zu schaffen, auch für selektive Authentizität, wo auch gewisse Vulnerabilitäten oder Schwächen in einem Führungsteam verhandelt werden können, um echte Begegnung zu schaffen, aber gleichzeitig das Impression Management oder die strategische Selbstdarstellung nicht verbannen zu wollen.
Ich glaube, hier ist wie immer ein unserer Lieblingsbegriffe wichtig, der der Rolle. Meine Rolle als Finanzvorstand, in meiner Rolle als Entwicklungsvorstand, in meiner Rolle als Geschäftsführer Personal, habe ich dieses Anliegen, muss ich so vor meiner Mannschaft dastehen können, muss ich so vor dem Betriebsrat dastehen können und dass das gemeinsam unterstützt wird. Also der Rollenbegriff hilft auch hier weiter, um das zu balancieren.
Und gleichzeitig hilft die selektive Authentizität dabei, dass in dem Team Kooperation und Begegnung möglich ist und sie gut zusammenarbeiten können, trotz der Konkurrenzsituation.
Das ist ja fast schon ein Schlusswort, Fabiola. Wenn wir jetzt zum Ende kommen, was können wir unserem Publikum noch mitgeben, was eigentlich die Essenz heute war?
Also ich glaube, wichtig als Erkenntnis von heute ist, dass Führungsteams immer in einem Spannungsfeld agieren. Und zwar immer zwischen der kollektiven Verantwortung als Team, zwischen der individuellen Positionierung im Führungsteam und auch zwischen den mikropolitischen Ambitionen und Dynamiken, die vorherrschen. Und dass es vor allem als Coach dann besonders wichtig ist, ein sensibles Gespür für diese verdeckten Agenden, für diese gruppendynamischen Spannungen und auch für die individuellen Positionen der einzelnen Mitglieder zu entwickeln.
Und das, was du gerade erzählst, Fabiola, ist eigentlich schon unser Cliffhanger für heute. Denn in Kürze gibt es einen weiteren Podcast zum Thema, wie ein Coach mit Führungsteams agieren kann.
Ganz genau. Und dann bleibt für heute noch die Frage, Matthias, hast du ein Bild für das, was wir in unserem heutigen Podcast besprochen haben?
Ja, während wir so gesprochen haben, haben Sie ein Bild für mich geprägt. Ich bin ein Jazzliebhaber. Und wenn man eine Jazzband, früher sagte man auch Combo, zusieht, dann fällt auf, dass sie in ihrem Zusammenspiel es bestimmte Rollen gibt. Es gibt die Rhythmusgruppe, Bass, Schlagzeug, manchmal das Piano, es gibt die Melodieinstrumente und es gibt so etwas wie eine gemeinsame Grundmelodie, ein gemeinsames Motiv, die man gemeinsam spielt. Und dann gibt es in der Regel immer einen Platz für Soli. der Saxophonist, der Pianist, die treten hervor aus Schlagzeug-Solo und machen ein Solo und dann findet die ganze Gruppe wieder zusammen. Und so stelle ich mir ein Führungsteam vor. Es spielt zusammen, es hat feste Rollen, es hat ein Verständnis davon, was es braucht, eine gemeinsame Komposition zu spielen und gleichzeitig bietet es Raum, dass jeder als Solist auch hervortreten kann.
Das gefällt mir richtig gut. Dann sage ich vielen Dank, lieber Matthias, für unser heutiges Gespräch und auch danke an euch fürs Zuhören. In 2 Wochen kommt dann die 2. Folge zu unserer kleinen Reihe zum Thema Coaching von Führungsteams. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich immer über Feedback, Kommentare oder Themenwünsche.